Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 33 bis 35 der Sure 36, Yasin.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق الله العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Und ein Zeichen ist ihnen die erstorbene Erde. Wir belebten sie und ließen aus ihr Korn hervorsprießen, von dem sie essen. Und wir brachten Gärten von Dattelpalmen und Trauben aus ihr hervor und ließen Quellen aus ihr hervorspringen, auf dass sie von den Früchten essen können, ohne dass sie zu dem allen beigetragen hätten. Wollen sie da nicht etwa dankbar sein?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr weltweit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Donnerstag, dem 16. Juni 2022, gleich dem 26. Chordot 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgen unsere zwei Beiträge. Als erstes hören Sie die Sendereihe »In Iran gerühmt«. Anschließend folgt unser Beitrag unter dem Titel »Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans«, Teil 3. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran warnt IAEA-Chef, die Angelegenheit nicht zu verkomplizieren. Raisi, ausländische Einmischung verkompliziert regionale Probleme. Und Pakistans Top-Diplomat lobt unerschütterliche Unterstützung Irans für Kaschmir. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran warnt IAEA-Chef, die Angelegenheit nicht zu verkomplizieren. Der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation AEOI hat dem Generaldirektor der UN-Atombehörde geraten, die Lage nicht durch politische Äußerungen zu verkomplizieren. Behruz Kamalwandi machte diese Äußerung am Mittwoch, nachdem der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde, IAEA, Iran aufgefordert hatte, die Gespräche jetzt über die Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 wieder aufzunehmen, bevor die Dinge viel problematischer würden. Ich rate Rafael Grossi, dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergieagentur, freundschaftlich davon ab, unprofessionelle, politisch gefärbte Äußerungen zu machen, die für den Gebrauch in den Medien bestimmt sind, sagte Kamalwandi. Kamalwandi bezog sich offenbar auf Grossis Interview, das am 12. Juni auf CNN ausgestrahlt wurde und in dem er eine ungewöhnlich bedrohliche Rhetorik gegen Iran benutzte. Vom Generaldirektor der Agentur als Leiter einer internationalen juristischen Körperschaft wird erwartet, dass er sich von politischen Äußerungen und Positionen distanziert und darauf achtet, dass seine Äußerungen die Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Agentur nicht verkomplizieren, sagte Kamalwandi am Mittwoch. Grossi löste eine Kontroverse aus, nachdem er Ende letzten Monats nach Israel gereist war und die Führer des Regimes getroffen hatte. Nach dem Besuch verabschiedete der IAEA-Gouverneursrat eine Resolution, in der er Iran beschuldigte, nicht mit der Agentur zusammenzuarbeiten, was die Islamische Republik überraschte. Iran reagierte entschlossen und erklärte, es habe praktische Gegenleistungsschritte unternommen, die die Installation fortschrittlicher Zentrifugen und die Deaktivierung von Kameras umfassen, die außerhalb des Sicherheitsabkommens betrieben werden. Raisi, ausländische Einmischung verkompliziert regionale Probleme. Die Präsenz und Einmischung ausländischer Mächte in der Region könne laut Irans Präsident Ebrahim Raisi Probleme nicht lösen. Er beschrieb den Dialog zwischen den Ländern der Region als einzige Lösung für die bestehenden Probleme. In Bezug auf die Geopolitik hat die Islamische Republik Iran eine hohe Kapazität, die den Boden für die Stärkung der regionalen Konvergenz und die Förderung von Frieden und Wohlstand zwischen den regionalen Nationen bereitet, vom Indischen Ozean und dem Persischen Golf bis zum Schwarzen Meer und Europa, sagte Raisi am Mittwoch bei einem Treffen mit dem Präsidenten der armenischen Nationalversammlung, Alen Simonyan, in Teheran. Die Islamische Republik Iran unterstützt alle Pläne, Interaktionen oder Dialoge, die sich auf die Rolle regionaler Länder bei der Gewährleistung von Frieden und Ruhe konzentrieren, so der iranische Regierungschef. Er bekräftigte die Entschlossenheit Irans, die Beziehungen zu benachbarten und befreundeten Ländern wie Armenien zu stärken und fügte hinzu, dass Teheran und Jerewan über hohe Kapazitäten zur Verbesserung der Zusammenarbeit in den Bereichen Transport, Energie, Industrie und Export von technischen, ingenieurtechnischen und landwirtschaftlichen Dienstleistungen verfügen. Der Präsident der armenischen Nationalversammlung sagte seinerseits, sein Land messe den Wirtschafts-, Handels- und Transitbeziehungen mit Iran große Bedeutung bei, da die beiden Länder große Möglichkeiten haben, die Beziehungen in verschiedenen Bereichen zu fördern. Simonyan begrüßte die konstruktive Haltung Irans zu regionalen Themen und drückte die Hoffnung aus, dass Teheran eine aktivere Rolle bei den zukünftigen Entwicklungen spielen werde. Pakistans Top-Diplomat lobt unerschütterliche Unterstützung Irans für Kaschmir. Pakistans neuer Außenminister Belawal Bhutto Zardari hat Iran für seine Unterstützung der Sache Kaschmirs gelobt und eine Botschaft des guten Willens und der Herzlichkeit von Islamabad an Teheran übermittelt, während die beiden Nationen engere Beziehungen anstreben. Zardari führte bei seinem ersten offiziellen Besuch in Iran am Dienstag weitreichende Gespräche mit hochrangigen iranischen Amtsträgern, darunter dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und Außenminister Hossein Amir Abdullahian, über bilaterale und regionale Themen. Bei seinem Treffen mit Amir Abdullahian drückte der führende pakistanische Diplomat Islamabads Dankbarkeit gegenüber der iranischen Führung für ihre standhafte Unterstützung für die gerechte Sache des Volkes von Kaschmir aus. In einer offiziellen Veröffentlichung des pakistanischen Außenministeriums heißt es, Zardari habe die iranische Seite über eine ernste Menschenrechtssituation im von Indien kontrollierten Kaschmir informiert, einer Region mit überwiegend muslimischer Mehrheit, die sowohl von Indien als auch von Pakistan beansprucht wird. Die ehemalige Himalaya-Region Kaschmir ist seit der Teilung Britisch-Indiens im Jahr 1947 zwischen Indien und Pakistan aufgeteilt. Beide Länder beanspruchen die gesamte Region und haben drei Kriege um das umkämpfte Gebiet geführt. Russland hat den israelischen Botschafter wegen Luftangriffen auf dem Flughafen von Damaskus vorgeladen. Russland hat den israelischen Botschafter in das Land einbestellt und ernsthafte Besorgnis über die jüngsten Luftangriffe auf den internationalen Flughafen von Damaskus zum Ausdruck gebracht. Das russische Außenministerium gab die Einberufung am Mittwoch in einer Erklärung bekannt, nachdem sich der stellvertretende Außenminister Michail Bogdanow mit Alexander Benzwi getroffen hatte. Erneut wurde ernsthafte Besorgnis über den Angriff der israelischen Luftwaffe auf den Zivilflughafen von Damaskus am 10. Juni geäußert, sagte das Ministerium. In der Erklärung heißt es, der Angriff habe die Landebahn, die Navigationsausrüstung und Gebäude beschädigt und den internationalen zivilen Flugverkehr gestört. Dem Botschafter wurde gesagt, dass die von der israelischen Seite erhaltene Begründung bezüglich des Angriffs nicht überzeugend sei und dass Moskau zusätzliche Klarstellungen erwarte, fügte das Ministerium hinzu. Die offizielle syrisch-arabische Nachrichtenagentur Sana berichtete über die Luftangriffe und zitierte eine militärische Quelle mit der Aussage, dass israelische Kampfflugzeuge mehrere Raketen aus der Richtung der von Tel Aviv besetzten Golanhöhen Syriens auf einige Ziele südlich von Damaskus abgefeuert hätten. Griechischer Abgeordneter verhöhnt Regierung für Verwandlung des Landes in riesige US-Basis. Die griechische Regierung hat das ganze Land in eine riesige US-Basis verwandelt, warnte ein örtlicher Abgeordneter am Dienstag angesichts der Versuche Washingtons, seinen Zugang zu Militärzonen im gesamten europäischen Land auszuweiten. Kleon Grigoragias hat am Dienstag in einer Rede im griechischen Parlament die Regierung von Premierminister Kyriakos Mitsotakis wegen ihrer Außenpolitik kritisiert, weil sie den Vereinigten Staaten erlaubt hat, ganz Griechenland in eine massive amerikanische Basis zu verwandeln. Im Moment wandern amerikanische Soldaten, nicht türkische Soldaten, auf Kreta, Alexandroupoli, Larissa und anderen Gebieten umher, die von der Linkspartei Syrizas alten Kameraden für die Vereinigten Staaten zurückgelassen wurden. Um es klar zu sagen, Griechenland hat sich jetzt in eine riesige US-Basis verwandelt, sagte der Parlamentarier, der ein Abgeordneter der Linken Mera 25 Partei ist. Grigoriadis warnte davor, dass in der Presse eine Atmosphäre des Krieges mit der Türkei geschaffen worden sei. Er sagte, griechische Bürger seien von einer solchen Wahrnehmung eingeschüchtert worden, um die Umwandlung Griechenlands in eine amerikanische Militärbasis akzeptabel zu machen. Der Abgeordnete sagte, das griechische Volk sollte aus der Geschichte lernen, damit sein Land nicht zu einem Werkzeug für Großmächte wird. Die Geschichte zeigt, dass Großmächte kleine Mächte als Werkzeuge verwenden und sie für ihre eigenen Interessen einsetzen, ungeachtet des Schmerzes, den sie verursachen können, wie im Jahr 1922, sagte Grigoriadis. Nun zur aktuellen Wetterlage im Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 26 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 23, Mashhad 26, Isfahan 28, Shiraz 30 und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Während der Krieg in seinem vierten Monat unvermindert weitergeht, hat es bereits in Europa, insbesondere in Deutschland, weitreichende Spuren hinterlassen. Darüber führten wir mit Herrn Dr. Yavuz Özügöz, einem deutsch-türkischen Islamexperten, ein Interview. Hören Sie den zweiten Teil dieses Gespräches.
Lassen Sie mich an dieser Stelle nachhaken. Sie sind Deutsche und leben in Deutschland. Sie kennen Inflationsrate bei Ihnen. Und wie wird das Ganze in Deutschland von der Öffentlichkeit, von der gesamten deutschen Bevölkerung aufgenommen?
Die deutsche Öffentlichkeit ist geschockt. Anders kann ich das nicht ausdrücken. Das kommt in den Medien nicht rüber, das wird nicht entsprechend kommuniziert, aber die deutsche Öffentlichkeit ist geschockt. Wenn wir in der Türkei oder im Iran oder so mal eine Inflationsrate von 50% hatten, ist das zwar nicht schön, aber die Bevölkerung war darauf eingestellt. Sie kannte so etwas. Aber in Deutschland haben wir jetzt eine Inflationsrate von um die 10%. Und das ist ein einmaliger Wert, seitdem es die Bundesrepublik Deutschland gibt. Und das führt dazu, dass viele Waren auch gar nicht mehr zu haben sind. Das Traurigste an der Geschichte ist, wir steuern hier auf eine wirkliche Katastrophe zu. Aber die Länder, zum Beispiel wie im Iran oder auch Türkei, die glauben das einfach nicht. Ich habe im Iran immer wieder erzählt, wir haben in den Supermärkten kein Mehl mehr, wir können kein Öl mehr kaufen. Das hat mir kein Mensch geglaubt dort. Ja, ich habe das dort kommuniziert. Die Leute glauben mir das einfach nicht. Aber es ist eine Tatsache. Der Bau ist jetzt hier so, dass wir Holz suchen müssen. Es wird viele, viele Baustoffe sind schwer zu erhalten. Gerade gestern ist jetzt die Gaszufuhr von Nord Stream 1, der Hauptzufuhrleitung aus Russland, um 40% gekürzt worden. Das ist eine Katastrophe, weil jetzt können wir im Sommer die entsprechenden Tanklager und Gaslager gar nicht mehr auffüllen für den nächsten Winter. Hintergrund ist noch kurioser. Der Hintergrund ist ein Teil, das Siemens, die deutsche Firma Siemens, hergestellt hatte. Ein sehr wichtiges Bauteil ist kaputt gegangen. Die Russen haben das bei Siemens bestellt. Siemens kann es nicht liefern wegen den Sanktionen. Und deswegen kriegen wir jetzt weniger Gas. Also die Situation ist absurd, kurios und sehr, sehr schlimm zugleich. Und die Maßnahmen, die hier getroffen werden, sind auch sehr merkwürdig. So wurde zum Beispiel jetzt zuletzt ein Tankrabatt gewährt. Das heißt, die Bundesrepublik hat eine große Reduktion der Steuern auf Benzin und Diesel veranlasst. Davon ist kein Stück bei der Bevölkerung angekommen. Die großen Tankunternehmen haben sich das einfach in die eigene Tasche gesteckt und den Preis genauso hoch gehalten wie vorher. Das sind Milliarden, mit denen die Großindustrie finanziert wird und das bei einer rot-grünen Regierung. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und ganz nebenbei gibt es noch ein ganz anderes Problem, das jetzt effektiv durchschlägt, aber wirklich total durchschlägt. Große Fluggesellschaften, wie zum Beispiel die Lufthansa, mussten für den Juni hunderte, manche sprechen von tausenden Flügen absagen. Nicht etwa, weil es kein Benzin gibt oder die Flieger nicht fliegen, sondern weil es kein Personal gibt. Das Personal ist in der Corona-Zeit abgesprungen und man findet das jetzt nicht wieder zurück. So etwas gibt es bei anderen Fluggesellschaften überhaupt nicht. Die Lage an den Flughäfen ist eine einzige Katastrophe. In Köln und in Hamburg funktioniert die Gepäckaufbereitung überhaupt nicht mehr, weil es nicht genug Mitarbeiter gibt. Die meisten fliegen in Urlaub, falls sie überhaupt durchkommen, und dann kommt ihr Gepäck nicht an. Alles Situationen, die wir von dem Deutschland, von dem so gut organisierten und vorbereiteten Deutschland überhaupt nicht kennen. Ja, wenn ich so eine Geschichte mal aus irgendeinem orientalischen Land erzählt hätte, dann würden Sie doch einfach nur ein bisschen schmunzeln und sagen, das ist normal. Aber in Deutschland ist das ein Schock. Die Bevölkerung kennt solche Lagen nicht. Ein weiteres Beispiel will ich Ihnen nennen. Weil die Preise so enorm gestiegen sind an den Zapfsäulen, hat die Bundesregierung ein sogenanntes 9-Euro-Ticket für die Bahn beschlossen. Das heißt, wenn man nicht ICE, also nicht den Schnellzug fährt, sondern nur die normalen Züge, kann man mit 9 Euro überall hinfahren. Nur, was diese Leute überhaupt nicht berücksichtigt haben, ist, dass das sehr viele Menschen machen. Und die Folge ist, dass die Züge so voll sind, wie Sie das vielleicht nur noch von Bildern von Japan kennen. Und da werden die Leute so reingedrängt und werden entsprechend geführt. Und die Folge wiederum ist, dass eine sehr absurde Situation in den Zügen entsteht. Denn es gibt dort Schilder, die besagen, bitte Abstand halten. Ja, Abstand halten, das heißt 1,5 Meter zwischen zwei Personen. Das ist geradezu lächerlich, weil sie alle reingequetscht werden in die Züge. Also ich kann Ihnen irgendeinen beliebigen Lebensbereich nennen, sei es das Krankenhauswesen, sei es die Privatwirtschaft, sei es die Behörden, die mehrere Wochen für alle möglichen Anträge brauchen. In allen Bereichen ist eine Situation eingetreten in Deutschland, wie wir sie in Deutschland nicht kennen. Noch glaubt uns das Ausland das nicht, aber früher oder später wird das sicherlich auch dort bekannt sein. Thank you.
Verehrte Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Iran gerühmt. Gute Unterhaltung.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, in diesem letzten Beitrag über den iranischen Universalgelehrten Khaja Nasiruddin al-Tusi, der im 13. Jahrhundert nach Christus, 6. Jahrhundert nach der Hijra gelebt hat, gehen wir noch einmal näher auf seine Errungenschaften ein. Wie aus dem Beinamen dieses Gelehrten hervorgeht, wurde er in Tus geboren, im Nordosten Irans. Er studierte dort erst bei seinem Vater und Onkel und danach bei Gelehrten in Nishapur und wurde für sein Wissen in vielen der damals üblichen Wissenschaften bekannt. Beim Mongoleneinfall suchte er bei den herrschenden Ismailiten Zuflucht. Der Mongolenführer Hülegü besiegte die Ismailiten und stellte den Gelehrten al-Tusi in seinen Dienst. Nachdem der Ilkhan auch den abbasidischen Kalifen in Bagdad gestürzt hatte, ordnete er an, dass Khaja Nasiruddin Tusi, den er zum Minister ernannt hatte, im Nordwesten Irans in der Stadt Maraghe eine Sternwarte baut. Zu dieser gehörten auch eine große Bibliothek und eine Akademie. Nasiruddin al-Tusi hat wertvolle Werke in Mathematik, Astronomie sowie islamische Ethik und Weisheit hinterlassen. Wir möchten nun kurz einige seiner Werke etwas näher beschreiben. Das Buch Tahrir Usul al-Hindase le-Uqlidis, auch Usul-e-Hindase, Buch zur Revision der Methoden der Geometrie von Euklid sowie Methoden der Geometrie, ist das erste Buch, welches uns über die Geometrie vollständig erhalten geblieben ist. Das Buch von Euklid, dem Mathematiker der griechischen Antike, war in der Ära der abbasidischen Kalifen von Seiten mehrerer Übersetzer ins Arabische übertragen worden. Khaja Nasiruddin hat das Werk Usul-e-Hindase aufgrund dieser Übersetzungen verfasst. Es besteht aus 13 Artikeln, denen im Nachhinein 2 weitere Artikel hinzugefügt wurden. Die Artikel 1 bis 6 handeln von der zweidimensionalen Geometrie und die Artikel 7 bis 10 von der Arithmetik und den Eigenschaften der Zahlen. In den Artikeln 11 bis 13 geht es um die Raumgeometrie. Der amerikanische Historiker George Sutton hat in seinem Buch über die Geschichte der Wissenschaften erwähnt, dass diese Abfassung von Khaja Nasiruddin al-Tusi mehrere Jahrhunderte lang unter den Mathematikern bekannt war, weil er darin die Lehre des Euklid befolgt hat. Im Jahr 1594 wurde sein Buch in der Druckerei Typographia Medicea in Rom gedruckt.
Thank you.
Sej el-Khani ist eines der bekanntesten Werke von Khaja Nasiruddin Tusi auf Persisch. Die Astronomen verstehen unter Sej ein Buch mit Angaben über den Zustand und die Bewegung der Sterne und Himmelskörper, die durch Himmelsbeobachtungen gewonnen werden. Khaja Nasiruddin hat im Sej el-Khani nach Abschluss seiner astronomischen Beobachtungen jeweils die Resultate festgehalten. Das Buch setzt sich aus 4 Artikeln zusammen. Der 1. Artikel handelt von der Geschichte und der 2. stellt die Bewegung und die Stellungen der Sterne und ihre Ausmaße vor. Der 3. befasst sich mit der Festlegung der Zeiten und der 4. handelt von weiteren astronomischen Methoden. In der Einleitung zu seinem Sej el-Khani geht Al-Tusi auf die Geschichte des mongolen Herrschers Genghis Khan und seiner Nachkommen ein. Dem Text ist zu entnehmen, dass der Bau der Sternwarte im westiranischen Maroghe im Jahre 657 nach der Hijra um 1250 begonnen wurde. Zu dem Sej el-Khani von Tusi wurden mehrere gediegene Kommentare geschrieben. Auch das Buch Akhlaq-e Nasiri hat Al-Tusi in der Farsi-Sprache verfasst. Es handelt von praktizierter Hikmah, Weisheit und Ethik. Al-Tusi verfasste es auf Anforderung des ismailitischen Herrschers Muhtasham Nasiruddin in Ruhestan in Süd-Khorasan. Es gehört zu den wertvollsten Büchern in der Farsi-Sprache über Ethik und praktizierte Weisheit. Die wichtigsten Fragen, die diese Wissenschaft behandelt, sind moralische Erläuterung, Verwaltung der Familie und das Regieren. Zu jeder dieser Fragen haben die Gelehrten getrennte Bücher geschrieben. Aber Khaja Nasiruddin hat in seinem Akhlaq-e Nasiri alle diese Themen untergebracht und zu Anfang gelungen, jene Punkte in der östlichen Philosophie dargelegt, die für das Verständnis des Buches erforderlich sind. Eine Reihe von Werken des Universalgelehrten Khaja Nasiruddin Al-Tusi sind der Medizin gewidmet. Allerdings hat Khaja Nasiruddin der Medizin nicht die gleiche Aufmerksamkeit geschenkt wie der Mathematik, Astronomie, Logik und Philosophie. Al-Tusi erwarb eine Zeit lang medizinisches Wissen bei einem der großen Medizin- und Philosophiegelehrten, nämlich Qutbuddin Misri, einem Schüler des berühmten Fakhr Razi. Es hat den Anschein, dass er bei Qutbuddin Misri mit dem Buch Qanun von Ibn Sina Avicenna Bekanntschaft schloss. Insgesamt vertrat er in der Medizin die gleichen Ansichten wie Razi, Ahwazi und Avicenna und der Übersetzer islamischer Medizinbücher. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern in der Medizin wie Razi und Avicenna ging er jedoch nicht in die Spitäler, um Patienten zu behandeln. Die Medizin bildete nicht den Schwerpunkt seines Interesses. Khaja Nasiruddin hat auch Gedichte verfasst, sowohl auf Arabisch als auch in Farsi. Die meisten Historiker haben ihn deshalb als Dichter betrachtet. Er galt als ein sorgfältiger Kritiker und hervorragender Kenner der Poesie seiner Zeit und bildete auf diesem Gebiet Schüler wie Humam Tabrizi und Asiruddin Aumani aus. In einer Epoche, in der die meisten iranischen Gelehrten ihre wissenschaftlichen Werke auf Arabisch schrieben, hat er wertvolle Bücher in Farsi geschrieben und damit einen bedeutenden Beitrag zu der Farsi-Sprache und Literatur geleistet. Er überragt andere Gelehrten durch seine gelungene und angenehme Ausdrucksweise. Sein Stil ist im Gegensatz zu anderen Autoren zur Zeit der Mongolenherrschaft einfach und flüssig. Er war vollkommen vertraut mit den verschiedenen Stilarten der zeitgenössischen Prosa. Von den Werken von Khwaja Nasiruddin, die seine literarischen und dichterischen Fertigkeiten wiedergeben, sind Asas-ul-Iqtibas, Grundlagen des Wissenserwerbs, Meyar al-Ash'ar, Kriterium der Dichtung und Tajrid Mantiq, abstrakte Logik, zu nennen. Das Buch Meyar al-Ash'ar schrieb Nasiruddin 649 um 1250. Er handelt von der Kunst der Poesie. Tajrid Mantiq entstand 656. Im letzten Kapitel dieses Buches behandelt er explizit die Dichtung. Derweil ist sein berühmt gewordenes Buch Asas-ul-Iqtibas nach dem bekannten Schafar von Avicenna das wichtigste Werk über Logik und Philosophie. Sein größtes Werk in der Wissenschaft Kalam, der Fertigkeit, die Religion mit Argumenten zu verteidigen, stellt das Werk Tajrid al-Etirad, Abstrakt der Überzeugungen, dar. Dies ist eine der wichtigsten zusammenfassenden Werke, die jemals über die Glaubensgrundlagen geschrieben wurden. In der Einleitung schreibt Khwaja Nasiruddin, in diesem Buch habe er alles, was für ihn mit Beweisen untermauert wurde und von dem er überzeugt ist, festgehalten. Er fährt fort, dass dieses Buch 6 Themen gewidmet ist. Erstens allgemeinen Fragen, zweitens dem Thema Essenz und Akzidenz, dem Wissen und der Ereignisse, drittens den Beweisen dafür, dass Gott der Schöpfer ist und seinen Attribute, viertens dem Thema Prophetentum, fünftens dem Thema Imamat und sechstens dem Jenseits und dem Beweis für seine Existenz. Das Buch Tajrid al-Etirad wurde bald berühmt und viele Gelehrten schrieben Kommentare in Ablehnung oder Bestätigung dazu. Mit dem Buch Osaf al-Ashraf, die Eigenschaften der Glorreichen, bewies Althusi seinen Fortschritt als Mystiker. Diese Abhandlung schrieb er, nachdem Khwaja Shamsuddin Muhammad Jowaini, der gelehrige Minister der Ilkhane, ihn darum gebeten hatte. Das Buch handelt vom Jenseits und betrachtet dieses Thema in der Art der Gnostiker. Er erklärt darin den Weg eines Sufis zum Glauben zur Einheit mit Gott und Auslöschung des Selbst. Die Abhandlung Aghaz wa Anjam, Beginn und Ende, in einigen Exemplaren auch mit Mabda und Ma'ad, Ursprung und Jenseits, betitelt, stammt ebenfalls aus der Feder von Khwaja Nasiruddin. Dieses Werk behandelt analytisch, wieder aus gnostischer Sicht, den Beginn und das Endziel der Schöpfung, die Auferstehung, Paradies, Hölle und verwandte Themen. Khwaja Nasiruddin Tusi, dieser große iranische Gelehrte, hat ebenso Werke über andere Gebiete der Wissenschaft geschrieben, wie Geographie und Lagerstättenkunde, ebenso wie islamische Rechtslehre, Koranauslegung, Lehre, Erziehung und Musik. Doch können wir nicht mehr im Einzelnen darauf eingehen, denn beim nächsten Mal wollen wir Sie mit einer weiteren iranischen Persönlichkeit bekannt machen. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück Setare, der Stern, vorgetragen von Sina Sarlak.
کهکشان ها ز سینه باه آتشینی فراز ایوان آسمان ها چه طرف بزمی چه سرزمینی ندید چشمی به دل نوازی نسازی که چشمه آفتاب تابد ز چشمه همچون تو بیقرینی به دل نوازی نه دل ستانی راشنایی سارینم زبانی به هم نواینم نشینی نه روی شادی ز دوستانم نه چشم مهری ز آسمانم ز هر ستاره به دست جانم بشود هر دم قمی کمی دست رفتم چون این که بینی ز دست رفتم چون این که بینی
Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans Teil 3. Das Revolutionsoberhaupt Irans benannte das laufende Sonnenjahr 1401, 2022 bis 2023 mit dem Motto Produktion wissensbasiert und Arbeitsplätze schaffend. Zu diesem Jahresmotto haben wir verschiedene Beiträge für Sie vorbereitet. In früheren Beiträgen wurden die Produktionskapazitäten Irans im Agrarsektor und in der Zementindustrie behandelt. Im heutigen Beitrag befassen wir uns mit der Produktionskapazität Irans in der Stahlindustrie. Die Stahlindustrie kann in jedem Land als eine der wichtigen Grundlagen der Wirtschaft angesehen werden, sodass auch der Pro-Kopf-Verbrauch von Stahl als Indikator zur Beurteilung der Industrialisierung eines Landes gilt. Unterschiedliche Arten von Stahlprodukten sind die wichtigsten Elemente in verschiedenen Branchen und haben viele Anwendungsbereiche. Die Verwendung aller Arten von Stahlprodukten sind im menschlichen Leben deutlich erkennbar. Von Gebäuden, Autos, Schiffen und Flugzeugen bis hin zu kleinen Haushaltsgeräten wie Kühlschränken, Waschmaschinen und so weiter, in denen Stahlprodukte verwendet werden. Sowohl vor als auch nach der Revolution widmete Iran der Stahlindustrie besondere Aufmerksamkeit. Die Geschichte der Stahlproduktion in Iran reicht bis ins Jahr 1927 zurück, als erstmals Maßnahmen für den Bau eines Stahlwerks ergriffen wurden. Der Zweite Weltkrieg verhinderte jedoch die Entwicklungen in der iranischen Stahlindustrie. 1963 wurde das erste Stahlwerk in Khuzestan, das importiertes Altmetall verarbeitete, gegründet. Für dessen Bau wurde zwischen einem iranischen und einem schwedischen Unternehmen ein Abkommen unterzeichnet. Danach nahm auch der öffentliche Sektor seine Aktivitäten auf, sodass zusätzlich zu dem zwischen den Regierungen Irans und der ehemaligen Sowjetunion geschlossenen Abkommen über den Transfer von Erdgas aus Iran, dem Vertragspartner beim Austausch von Schwerindustrien einschließlich des Baus eines Stahlwerks mit einer jährlichen Produktionskapazität von 550.000 Tonnen in Isfahan anvertraut wurde. In diesem Zusammenhang wurde die Nationale Iranische Stahlgesellschaft gegründet, um die Bauarbeiten dieser Fabrik durchzuführen und verwandte Minen wie Eisenerz, Kohle, Kalkstein, Asbest und so weiter auszurüsten. Seither wurden fortlaufend Stahlfabriken gebaut. Nach der Islamischen Revolution wurden Stahlunternehmen wie Khuzestan-Stahl, Isfahan Mubarakeh-Stahl, Hormuzgan-Stahl, Khurasan-Stahl, Sabah-Stahl, Kavian-Stahl und Iran-Stahl-Legierung gegründet. Laut Statistiken des Weltstahlverbandes betrug die jährliche Rohstahlproduktion Irans vor der Revolution 1,8 Millionen Tonnen. Diese Zahl stieg im Jahr 2020 auf 29 Millionen Tonnen an. Mit anderen Worten hat sich die Rohstahlproduktion Irans in den letzten 40 Jahren um mehr als das 16-fache erhöht. Der Anteil Irans an der weltweiten Rohstahlproduktion betrug vor der Revolution 0,4%. Jetzt hat er 1,4% erreicht. Auf China entfallen 54,3% der Weltstahlproduktion. Indien steht mit 5,6% der Weltproduktion auf dem zweiten Platz. Japan, die USA, Russland, Südkorea, Deutschland, die Türkei und Brasilien belegen die Plätze 3 bis 9 und Iran steht auf dem 10. Platz in der Weltstahlproduktion. Nach Angaben des Weltstahlverbandes hatte Iran in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 mit einem Wachstum von 11,8% die höchste Wachstumsrate der Stahlproduktion unter den Top 10 Produzenten der Welt. Thank you. Die Menge der Stahlproduktion in Iran war in den letzten Jahren geringer als die im Inland erforderliche Menge. Und aus diesem Grund kaufte und importierte Iran den benötigten Stahl aus anderen Ländern. Aufgrund der besonderen Aufmerksamkeit, die dieser Industrie im letzten Jahrzehnt geschenkt wurde, hat sich die iranische Stahlproduktion nun mehr als verdoppelt. Heute hat Iran eine internationale Position bei der Stahlproduktion und ist von Platz 17 im Jahr 2010 auf Platz 10 im Jahr 2020 vorgerückt. In der westasiatischen Region steht Iran in Bezug auf die Stahlproduktion an erster Stelle und hat mit einer Produktion von 29 Millionen Tonnen Stahl im Jahr 2020 seinen Anteil an der regionalen Produktion auf etwa 70% gesteigert. Die größten Stahlproduzenten des Landes sind Isfahan Mubarak Stahl, Sobhan Isfahan und Khuzestan Stahl. Iran verfügt über 88 aktive Stahlproduktionswerke mit einer Gesamtkapazität von 40 Millionen Tonnen pro Jahr, aber im Land werden für die Stahlproduktion 29 Millionen Tonnen benötigt. Bis 2025 will Iran eine Jahresproduktion von 55 Millionen Tonnen Stahl erreichen. Der Bedarf des Inlandsmarktes an Stahlprodukten wird auf 20 bis 24 Millionen Tonnen geschätzt. Aufgrund des Wachstums der heimischen Stahlindustrie ist Iran zu einem der Exportländer in dieser Branche geworden. Iran rangiert auf Platz 16 unter den stahlexportierenden Ländern. 40% der iranischen Stahlexporte gehen nach China, 23% nach Indonesien und 6% nach Ghana. Im Jahr 2018 exportierte Iran Stahl im Wert von 4,2 Milliarden Dollar in 63 Länder. Trotz der US-Sanktionen, insbesondere während der Präsidentschaft von Donald Trump, gehört Iran zu den Top 10 der globalen Produzenten in der Stahlindustrie. Das US-Finanzministerium hat im Januar 2020 folgende iranische Unternehmen auf seine Sanktionsliste gesetzt: das Bergbau- und Industrieunternehmen Chardur Mella, Hormozgan Stahl, Isfahan Stahl, das Bergbau- und Industrieunternehmen Golgohar, das Unternehmen Afra Eisen und Stahl, Radir Iranian Stahl, Khorasan Stahl, Khuzestan Stahl, Khuzestan Oxin Stahl, Kaveh Junub Stahl, Sabah Stahl, Iran Stahl, das Unternehmen Estil sowie das Unternehmen Pars Creative Tadbir. Das Unternehmen Isfahan Mubarak Stahl, das die größte Stahlmenge des Landes produziert, stand zuvor schon auf der US-Sanktionsliste. Trotz aller Sanktionen und Beschränkungen, die in diesen Jahren gegen Iran verhängt wurden, konnten die Akteure der iranischen Stahlindustrie das Wissen lokaler Experten nutzen, um viele der von der Industrie im Land benötigten Produkte im Inland herzustellen und den bestehenden Sanktionen entgegenzuwirken und das Land unter die Top 10 der globalen Stahlproduzenten zu bringen. Dennoch behindern die repressiven anti-iranischen Sanktionen Irans Stahlexporte. We'll be right back. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.